Urs Lehmann, herzlich willkommen zum Kaffeegast hier von Radio Rotte. Trinkst du eigentlich gerne Kaffee?
Kaffee trinke ich in der Regel nur, wenn ich müde bin, wenn ich sehr, sehr müde bin, kurz vor dem Koma, und dann hilft es dann entsprechend. Aber dann ist es okay. Cappuccino trinke ich nicht bei dir, das habe ich auch gerne.
Es ist zwar Sommer, wir reden über den Wintersport. Trinkst du im Sommer mehr Eiskaffee oder Eistee oder eben Kaffeefrappe im südländischen Raum?
Ich meine, du weißt ja, wie das ist. Als Sportler sollte man auch trinken, weil man es dann vielleicht nicht besser kann, aber sicher länger. Und das Motto, das halte ich auch im Sommer da.
Also Sommer und Winter sind immer ein bisschen so ein Zwiespalt oder ein Gegensatz zumindest zwischen Skisport und eben eher eben weniger Skisport. Trotzdem, du hast im Sommer wahrscheinlich am meisten Arbeit im neuen Amt.
Das ist, ich muss es so sagen, im Sommer haben wir auch viel zu tun, im Winter sowieso viel zu tun. Das ist heute ein ganz Jahr Sport, Skifahren. Das ist so, jeder, der näher ein bisschen damit verbunden ist, der weiss das. Auch die Athleten, wenn man es nur im Winter sieht, im November bis März im Weltcup, das ist ein völliger Trugschluss. Die sind 11 Monate sind die unterwegs und das ist bei uns auch so. Das ist eine ganze Jahresfunktion und macht aber entsprechend Spass.
Ist eigenartig, die Delegierten scheinen eigentlich nur im Sommerzeit die Delegiertenversammlung abzuhalten. Gestern in SASV sind die zusammengekommen. Ist das eigentlich so, dass man im Winter eben keine Zeit hat für sämtliche Geschäfte?
Ja, das ist natürlich klar, oder? Weil im Winter sind die Rennen, dann ist viel Medien, dann geht es wirklich Schlag auf Schlag und folgedessen muss man gewisse andere Tätigkeiten muss man hindern auf den Sommer. Und das fühlt sich dann eben auch der Sommer und anstatt dass man in die Bade geht oder auf den Berg in SASV, dann geht man halt nachher an die Delegiertenversammlung.
Und du bist sogar noch speziell weggegangen, nicht unbedingt als Sommergast, sondern als Aargauer, du bist zum Wintersport gekommen, als Flachländer. Wie ist das passiert?
Das war Zufall gewesen. Ich meine, ich hätte gerade so gut Tennis spielen oder Fußball oder irgendwas. Ich bin einfach das als junger Boy sehr polysportiv gewesen. Das hat man gewusst, das hat man auch gemerkt. Und der Vater war schon Wintersportler gewesen, der hat Hockey gespielt. Durch das war ein bisschen Winteraffinität da gewesen. Aber am Ende des Tages war das ein Zufall gewesen, dass ich mal einen sogenannten OFO Grand Prix dann bin gefahren. Heute heisst das Grand Prix Migros, wo viele junge Talente durchgehen. Ich bin gerade auf Anhieb Zweiter geworden und dann bin ich ein bisschen in die Schiene reingefallen, aber ist schon gut rausgekommen.
Wie war das eigentlich als Flachländer in der Domäne von Alpler, kann man sagen, oder mindestens von einer Bergregion oder Berggebieten?
Ich hatte es immer lässig gehabt, wenn ich es auch heute noch lässig habe. Ich meine, heute im Skiverband sind auch noch viel mehr aus der Bergregion als aus dem sogenannten Flachland. Ich bin der Meinung, es kommt immer darauf an, wie man sich verhält. Und wenn man ein bisschen normal tut, dann hat man mit keinem Problem, können wir von irgendeiner Alp oben runter oder von einem Wolkenkratzer irgendwo in Zürich, wenn es der überhaupt gibt. Man muss sich einfach aufführen normal. Ich weiss, woher das du kommst. Oder? Es gibt einen berüchtigten Vorgänger von mir aus dem Flachland, der ein bisschen geprägt hat, dass Flachländer nicht so umgängliche Typen sind. Und ich würde es mal behaupten, das sage ich nicht.
Trotzdem, um im Skisport die Leistung zu bringen, die du hast gebracht, als Weltmeister unter anderem, brauchst du einen riesen Aufwand, vielleicht noch einen grösseren Aufwand als jeder Gebirgsmensch.
Das stimmt natürlich, oder? Weil der Gebirgsmensch, wie du so schön sagst, der hat den Skilift 50, 100, vielleicht 2 Kilometer nebendran. Bei mir war das so, dass mein Vater und meine Mutter auch sehr viel Aufwand auf sich genommen haben. Wir mussten 1 Stunde mit dem Auto fahren. Aber da bin ich meinen Eltern auch sehr, sehr dankbar. Sie haben das auf sich genommen. Der Vater ist mir immer am Mittwoch, am Morgen um 11 Uhr gerade direkt von der Schule geholt, im Auto ein Sandwich gegessen, nachher dann Skifahren und am Abend noch ein Konditionstraining dann auf Zürich. Das Gleiche am Freitag und Samstag, Sonntag sind wir sowieso unterwegs. Also meine Eltern haben auf sehr viel verzichtet, zugunsten von mir, vom Sport. Und für das bin ich ihnen auch dankbar und habe sie ihnen irgendwie können zurückgeben mit dem, dass ich auch können zeigen konnte, dass ich die Weltspitze bekomme.
Hat sich also für dich und auch für die ganze Familie sozusagen gelohnt, kann man sagen. Immerhin bist du Weltmeister geworden.
Ich konnte eine Vision und einen Traum können realisieren, erfüllen. Und wenn du das so betrachten willst, ja, dann hat es sich gelohnt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man seine Träume nachleben kann und wenn man die noch erfüllen kann, dann ist doch das etwas vom Schönsten, was es gibt.
Aber auf jeden Fall hat es sicher eine grosse Portion Ehrgeiz gebraucht, gesunde Ehrgeiz, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Das ist so. Man muss ausgeprägt die Selbstdisziplin, Ehrgeiz, Willen haben. Man muss sich fokussieren auf ein Ziel, dass man im Sport Erfolg hat, gerade wenn man an die Weltspitze her will. Man muss auch noch ein bisschen Glück haben, im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Das gehört auch immer dazu. Ich darf wahrscheinlich für mich in Anspruch nehmen, dass ich die Voraussetzungen gehabt habe, sonst wäre ich nicht Weltmeister geworden. Das ist so.
Wer ist eigentlich der Urs Lehmann, wenn er aber nicht Skifahrer war? Oder wie bist du als Bub neben dem Ehrgeiz und deinen Visionen vom Skirennsport?
Ja, ich bin immer, wie soll ich sagen, ein verrückter Keim gewesen. Das bin ich heute irgendwo noch. Ich habe das Außerordentliche, wenn man dem so sagen kann, habe ich sehr gerne. Für mich gibt es eigentlich, anders gesagt, das 0815, wie man auch so schön sagt, das entspricht mir nicht in meinem ganzen Leben. Das war schon als Bube so gewesen. Ich bin eben viel rumsäckeln, viel Sport in der Schule. Darf ich auch in Anspruch nehmen, habe ich gute Leistung gebracht, ist einfach immer Vollgas durch das ganze Leben und das entsprechend dann geniessen, das war als Bube so gewesen und das ist heute noch so.
Du hast neben dem Skirennsport als einer von den wenigen als akademisch ein Studium aufgenommen und auch absolviert, du bist im Moment an der Litz-Doktorarbeit. Wie hast du das können kombinieren damals, weil die Strukturen noch nicht ganz so optimal sind in der Schweiz in Sachen Spitzensport und Schule oder Ausbildung?
Das sagst du richtig, das war dann zumal ein riesen Problem und eine der grössten Herausforderungen für mich. Ich habe gewusst, ich will im Sport bestehen, die Chance nach der Weltspitze zu kommen. Und ich will aber nicht auf eine Ausbildung verzichten. Und wir haben es an der öffentlichen Kantonsschule probiert. Der Kanton Aargau hat dann mit mir ein Pilotprojekt gemacht. Es war aber so gewesen, dass mich der Karl Fresner dann zumal schon im zweiten Schuljahr so viel hat mitgenommen, dass ich von Mitte Dezember bis Mitte März keinen Tag an der Schule bin. Und das war dann nicht mehr tragbar gewesen. Und da habe ich mich entschieden, ich verzichte nicht auf den Sport, aber ich passe die Ausbildung an. Ich bin dann an ein privates Institut, AKAD heisst das, ist noch recht bekannt in der Schweiz, und habe sogenannte Heimmatur gemacht. Das heisst, ich habe Bücher monatlich heimgestellt bekommen, habe daheim gelernt. Immer am Morgen vor dem Training, am Mittag vor dem Training und am Abend dann noch nach dem Training. Und habe so die eigenössische Matur können machen.
Aber dazu bräuchte es schon spezielle Voraussetzungen. Ich glaube, das ist sicher ein durchaus nicht üblicher Weg. Ich glaube, da müssen wir mehrere Begabungen und Talente vorweisen können.
Das ist so, das ist hauptsächlich aufgrund von der Selbstdisziplin, sage ich. Das ist mir auch nicht immer leicht gefallen, zum Morgen um 6:30 herhocken und die Bücher rein tun, wenn es wunderschön war. Die Kollegen, die haben dann in der Trainingslager noch geschlafen oder ein bisschen Zeitung gelesen und wir sind dann auf die 8:30, 9 trainieren. Das hat rein mit Selbstdisziplin zu tun und eben auch mit einem Ziel vor Augen. Und das Ziel vor Augen, das habe ich immer gehabt, um eine Ausbildung abschliessen, im Wissen, dass ich mit 30 spätestens 35 wird hören mit dem Skisport oder mit dem Sport als solches und nachher dann noch 30 Jahre haben, wo ich eine befriedigende Tätigkeit haben will. Und für das ist für mich eine gute Ausbildung Basis.
Ist das also jetzt dein Erziehungskredo jetzt mit deinem 4-jährigen Töchterli, wird das auch ähnlich in die Richtung gehen oder bist du da bereit, ganz andere Wege zu beschreiten?
Ich bin offen. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich von meinen Ansätzen, die ich gelebt habe oder auch heute noch lebe, der Meinung bin, die sind gut. Ich glaube, ich darf auch, wenn ich jetzt meinen Lebenslauf würde anschauen, darf ich sagen, doch, der ist gut gekommen, da sind wir gut unterwegs. Und wenn meine Tochter den gleichen Weg gehen will, dann finde ich das gut, dann unterstütze ich das. Aber ich verschließe mich nicht, wenn andere Ansätze kommen, weil das ist 20 Jahre später oder 25 Jahre, nein, 30 Jahre, jetzt habe ich fast untertrieben, 30 Jahre später und das Leben ist heute ein bisschen anders. Also wir müssen schauen, für sie den besten Weg, das ist matchentscheidend.
Matchentscheidend war sicher auch in deiner Karriere als Sportler, der WM-Titel. Was hat er bei dir verändern in deinem Umfeld, in deinem Leben? Was hat er bewirkt?
Der WM-Titel hat mein Leben verändert, das ist ganz klar so. Ist in meiner Karriere auch ein Highlight. Ich bin nicht wie der Pirmin, ich weiß gar nicht, wie viele WM-Titel das er hatte und etwa 20 Weltcuprennen gewonnen hat. Das ist mein absolutes Highlight. Ich bin auch stolz auf das und hat mein Leben nachhaltig verändert. Ich behaupte, ich wäre heute nicht mehr so im Sport drin, wie ich das bin, auch jetzt im Skiverband nicht. Ich bin ja dann auch noch für die Skifirma Salomon nach der Karriere unterwegs gewesen, als Rennsportverantwortlich, als Botschafter, kommentiert bei Eurosport. Das hat sich eigentlich alles daraus entwickelt und immer ist der Titel, wie ein anderer Doktortitel hat, ist bei mir der Titel als Weltmeister ein bisschen mitgelaufen und hat natürlich unterstützt, dass ich überhaupt in die Domäne hinein hat vorstossen.
Du warst in einer Domäne als Abfahrer, als Flachländer, ich darf es nochmal erwähnen, in anderen Parenthese, in Anführungszeichen. Trotzdem ist es eigentlich eigenartig, dass ein Flachländer eigentlich da der Marschblase hat, eigentlich in der schnellsten Disziplin, was doch eher so ein bisschen Hauteigen bräuchte, vielleicht weniger mit intellektuellen Talenten gesegnet ist, sondern eher ein bisschen der Draufgänger ist. Bist du ein Draufgänger gewesen?
Das ist eben, glaube ich, der Spagat, oder? Auf der einen Seite, ich tue mich selber nicht als Intellektuelle bezeichnen, oder? Das würde es falsche Assoziationen geben. Ich bin eher der Draufgänger und der Haudegen. Also ich entspreche voll dem Image, das du von den Abfahrern hast. Das ist auch heute noch so. Also, Speed is your friend war früher mein Motto und ist es in einem gewissen Sinn auch heute noch. Vor diesem Hintergrund passe ich natürlich schon ins Schema vom Abfahrerin, auch von der Geisteshaltung, immer Vollgas, in welcher Tätigkeit immer. Es ist auch das Credo von mir, geht nicht, gibt es nicht. Also für mich gibt es kaum Grenzen, da stehe ich dazu, also nichts ist unmöglich. Das ist doch ein bisschen die Denke, die ein Abfahrer halt hat, manchmal halt auch ein bisschen übers Limit geht. Aber darum behaupte ich, habe ich die optimalen Voraussetzungen gehabt für einen Abfahrer.
Für mich ein Eindruck von mir geblieben ist, vor 20 Jahren, einen anderen hat kennengelernt, habe ich dich entdeckt im Clan der Abfahrer, damals Marr Müller, eben so die altgedienten Haudegen, und dann war einer so ein bisschen ein zartes Pflänzchen, der Urs Lehmann, er war noch nicht Weltmeister gewesen. Irgendwie scheint dir das schon damals imponiert, auf jeden Fall, du hast dich da durchgesetzt, obwohl eher ein bisschen leicht Aussenseiter warst bis zu deinem Verdiensten als Weltmeister.
Ja gut, das ist klar, vor 20 Jahren, da bin ich 18, 19 und bin Nachwuchsfahrer, B-Mannschaft gsi und habe dann zumal sehr früh, eben mit 18, mit der Nationalmannschaft mittrainieren. Da ist dann zumal der Willi Bess als Walliser und ich, hat mir sehr, sehr früh mitgenommen. Und da sind wir natürlich Benjamins gewesen. Das ist völlig klar. Wir sind auch vom Training her, die anderen haben schon 10 Jahre Krafttraining gemacht, haben entsprechend die Oberschenkel gehabt und oben durch den Brustumfang. Wir haben das noch nicht gehabt. Und da sind wir eher ein bisschen zart gewesen. Heute würde ich nicht behaupten, dass wir so zart sind, oder? Da haben wir dann aufgeholt. Aber ich würde nicht sagen Aussenseiter, aber das ist immer so. Wenn du neu in ein Team reinkommst, dann musst du dort durchkämpfen. Du musst dich auch beweisen. Und auch das hat man gut getan. Oder als Junge dort früh mit, haben müssen Ellböckeln. Das ist so, weil von diesen Arrivierten hat natürlich keine Freude gehabt, wenn es da ein Junge kommt. Und wir hatten noch das Gefühl, der könnte dann mal Weltmeister werden. Und dann muss man schon ein bisschen den Gockel spielen. Das ist halt einfach so.
In deiner neuen Funktion, wo du immer noch im gleichen Met jetzt tätig bist, im Skirennsport, ist es natürlich ein bisschen anders und einfacher. Da gibst du vermutlich in Zukunft den Ton an. Wie viel Ton kannst du angeben in der Funktion als Präsident?
Ich sage es auch anders, oder? Es ist mein Ziel, um den Karren zu ziehen, die richtige Richtung. Oder? Ton angeben ist immer so ein bisschen negativ behaftet, dass einer jetzt sich durchsetzen und poldert und sagt, so durchgeht es, ob es jetzt gut ist oder nicht. Ich glaube, durch meinen Werdegang, oder sei es jetzt sportlich, dass ich alles kenne aus dem FF, betriebswirtschaftlich darf ich mich in Anspruch nehmen, ich Unternehmen geleitet mit 500 Leuten, dass ich darf sagen, das habe ich im Griff. Behaupte ich, habe viele Voraussetzungen zum Input zu geben, zum Coachen, um den Leuten zu sagen, schau, das macht Sinn, wenn wir in diese Richtung gehen. Und das funktioniert erst dann richtig, wenn die Leute das auch begreifen. Und ich habe genau in dem Moment gewonnen, wo die Leute das begreifen, die Inputs aufnehmen und wir alle in die richtige Richtung rennen. Das ist mein Ziel.
Konkret, was heisst das in den nächsten vielleicht 4-5 Jahren? Was kannst du verändern? Was willst du bewirken?
Ja, wir haben klar, in so einem Verband hast du an allen Ecken immer etwas, was funktioniert oder beziehungsweise eben nicht funktioniert. Ich denke, wir haben 4 grosse Themen, wenn man so will. Der Skiverband am Ende des Tages reduziert auf einen Satz, wird daran gemessen, wie viele Sieg, WM-Medaillen, olympische Medaillen, dass wir haben in unseren 8 Disziplinen. Und dann müssen wir alles unterordnen, dass wir an der sportlichen Front Erfolg haben. Das ist Nummer 1. Nummer 2, und das hängt alles da dran und zusammen, ist, dass wir unseren Athleten gute Infrastruktur bieten können, wenn wir in den nächsten 2-3 Jahren müssen wir schaffen, um 1,5-2,5 Millionen Mittel mehr können generieren oder freisetzen. Wir sind heute schon auf einem guten Niveau mit unseren 29 Millionen, aber wir müssen einfach nur einen draufsetzen. Wir müssen immer besser werden. Das ist Punkt 2. Punkt 3 ist nachher dann der ganze Bereich Breitensport, der heute vom Hause Bigler geleitet wird, der in 2 Jahren pensioniert wird. Den müssen wir neu ausrichten. Wir wissen auch, wir haben ein Loch bei den Jungen, bei den zwischen 16- und 30-Jährigen. Von den Mitgliedern her, dort müssen wir es verstehen, dass wir die neue Denkweise, ihre neue Verhaltensweise, dass wir die noch besser abholen und entsprechend wieder gewinnen für uns, für den Skisport, für den Schneesport am Ende des Tages. Das ist Punkt 3. Und Punkt 4 ist, ich habe mir schon vor 2 Jahren, als man mich gefragt hat, was denn so meine Anliegen sind, habe ich immer gesagt, Professionalisierung vom Skiverband. Und das ist es auch heute noch, das ist der Punkt 4, die ganze Organisation, wo wir sind, wir müssen uns bisschen wegkommen von dem klassischen Funktionärentum. Wir müssen funktionieren wie ein Unternehmen. Wir müssen auch so denken wie ein Unternehmen. Eben, wir haben 120 Mitarbeiter, die auf der Lohnliste sind und netto von 30 Millionen. Da kann man nicht mehr einfach so von der Hand ins Maul leben. Da müssen wir wirklich funktionieren wie ein Unternehmen. Professionalisierung, der vierte Punkt.
Ein Stichwort noch zum ist im eigenen Verband, so Ski Valais, zum Wallis Skiverband, war ja der Pirmin Zurbicken langjährige Weggefährte von dir präsidiert. Wie wird da die Zusammenarbeit sein?
Ich freue mich extrem auf die Zusammenarbeit. Der Pirmin und ich stehen seit anderthalb Jahren in Kontakt und sind immer der Meinung, ich bin immer der Meinung, er müsse ins Präsidium kommen. Wir haben dann schon vor einem Jahr eigentlich miteinander besprochen, dass einer von uns zwei sich müsste zur Verfügung stellen für das Amt als Präsident. Ich halte sehr viel von Pirmin. Klar, als Skifahrer war er unantastet gewesen, aber auch insbesondere, was er heute macht für den Nachwuchs, für Ski Valais als Präsident, auch für das Nationale Leistungszentrum im Brieg, wo er sich wirklich fast aufopfernd einsetzt. Ich finde das sensationell. Jetzt macht er einen nächsten Schritt, jetzt kommt er auf die nationale Ebene. Dort müssen wir seine Stärken aus der Walliser Betrachtung, freue ich mich, dass wir die aufnehmen können. Auf der anderen Seite ist es sicher für ihn jetzt auch eine Herausforderung, um den nationalen Blick und nationale Interessen wahrnehmen. Das gibt für ihn eine neue Perspektive und ist für ihn eine neue Herausforderung. Ich denke, das ist für uns beide und auch für uns alle im Skiverband eine riesige Befruchtung, dass der Pirmin jetzt zu uns stösst ins Präsidium.
Und wann werden wir den nächsten Weltmeister haben?
Nächsten Winter werden wir den nächsten Weltmeister haben. Dann haben wir die nächste WM. Wir müssen immer ein bisschen schauen, von was dass wir reden. Oder? Wir haben, das ist halt im Skiverband so. Die Alpine ist eine von 8 Disziplinen, aber am Ende des Tages werden die gemessen. Also wird der Skiverband hauptsächlich an den Alpinen gemessen. Es wird auch mehr wahrgenommen, wenn, ich will das nicht despektierlich sagen, ich mag Telemarker gerade so gut, wie wenn ein Telemarker WM-Medaille gewinnt. Aber ich bin überzeugt, dass wir nächsten Winter, egal in welcher Disziplin, Weltmeister werden. Kannst du mich dann zitieren im nächsten Frühling?
Also herzlichen Dank, Urs Lehmann, für dass du Zeit hast genommen in der neuen Funktion für unser RRO, für unser Lokalradio. Wir hoffen in Zukunft gute Zusammenarbeit natürlich mit dem Präsidenten von Swisski. Und traditionsgemäß mit Eistar noch immer am Schluss noch einen Wunsch oder einen Grüß durchgeben. Hast du euch einen? Oder euch mehrere?
Ja, jetzt holst du mir gerade ein bisschen. Also ich kenne natürlich viele Leute aus dem Wallis, aber es ist so, wenn du einen grüßt, dann sagen alle anderen nachher, du, wieso hast du nicht mich grüßt? Das ist mal eins. Wünsche, wenn wir jetzt schon da sind und im Wallis und an dieser Delegiertenversammlung, dann wünsche ich mir im Sinn vom Skisport, dass wir den ehrgeizigen Weg, den wir jetzt einschlagen, dass wir da zum Ziel kommen. Und das braucht ein bisschen Toleranz, das braucht auch ein bisschen Toleranz von den Mitgliedern, auch von den Walliser, die wir jetzt da sind. Und das wünsche ich mir, dass man uns auch Zeit gibt, dass wir zu diesem Erfolg kommen können.